Der Predigtext für den heutigen Sonntag, wir feiern den 7. Sonntag nach Trinitatis, ist uns gegeben aus der Apostelgeschichte Kapitel 2, wo zunächst Lukas über das große Pfingstereignis berichtet und was sich durch die Ausgießung des Heiligen Geistes für die Christen ergeben hat, das hören wir heute im Predigtext. Ich lese die Verse 41 bis 47. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Herr, tue du meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Gemeinde, was Lukas, der Arzt in der Apostelgeschichte, beschreibt, sind ganz großartige Dinge, Wunder und Zeichen, die durch Gottes Geist damals geschehen sind. Mit dem Pfingstwunder beginnt die Geschichte Gottes mit seinen Menschen in eine ganz neue Phase einzutreten. Wenn Lukas von einem plötzlichen Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind redet und vom Erscheinen von Zungen wie von Feuer, das über die Jünger kam, dann spürte man, dass dieses Geschehen kaum in Worte gefasst werden kann. Es ist schier nicht zu beschreiben, was damals durch die Ausgießung des Heiligen Geistes geschehen ist. Mit Pfingsten also, dem Ursprung der Kirche, kommt ein Stück wirklicher Himmel auf die Erde. Hier beginnt etwas aufzublühen von jenem Garten, nachdem wir uns auf dieser Erde sehnen und wonach wir Heimweh haben, seitdem wir die Geschichte vom Paradies Garten Gottes vernommen haben. Walter Lütti, ein Schweizer Theologe, sagt das mit folgenden Worten. Hier hat die Erde angefangen, vom Himmel her zu gesunden. Ein winziges Flecklein gesunden Wirtschaftslebens, gesunder menschlicher Gemeinschaft. Und Walter Lütti sagt weiter, so oft die Gemeinde sich um Gottes Wort versammelt, schaut sie ein Stück Himmels auf der Erde. Was für eine großartige Bedeutung der gottesdienstlichen Versammlung, dass wir zusammenkommen, um ein Stück Himmels auf der Erde zu schauen, zu erahnen, zu spüren, in uns aufzunehmen. Vielleicht können wir so auch am ersten die Worte unseres heutigen Predigttextes verstehen, die uns ein Bild zeichnen von der urchristlichen Gemeinde. Einer Gemeinde, die aufzeigt, anders leben ist möglich. Gegen den Stromgeist der Zeit zu schwimmen ist möglich, weil Gott dazu die Kraft seinen Geist gibt. In dem, was uns Lukas über das Leben der Christengemeinde beschreibt, ist eine unglaubliche Aufbruchsstimmung zu spüren. Jeden Tag kamen Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Solch eine Erweckungsbewegung würden wir uns alle wünschen in unseren Gemeinden hier in Württemberg und möglicherweise auch hier in Meidelstetten. Was war so attraktiv an dieser jungen Gemeinschaft der Christen? War es ihre Einigkeit untereinander? Das gute Verhältnis von Armen und Reichen, von Sklaven und Freien, die miteinander an einem Tisch saßen und die Lebensmittel untereinander teilten? Die einen gaben von ihrem Geld an die Bedürftigen, so wie es einer nötig hatte. Ist es ein Idealbild von christlicher Gemeinschaft, die uns Lukas hier aufzeichnet? Vielleicht denken wir auch, das ist ein Wunschtraum, eine Vision, wie Gemeinde eigentlich aussehen könnte. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Lukas wenige Kapitel später von Problemen berichtet, mit dem Besitzverteilen und Auseinandersetzungen zwischen einzelnen Gemeindegruppen sehr bald große Fragen aufwerfen. Und dann kommt man schon zu der Überlegung, hat es diese Mustergemeinde jemals so gegeben? Wie lange hat sie angehalten, so in dieser großen Geschlossenheit und Einigkeit zu funktionieren? Ich denke, Lukas will uns sagen, dass da, wo Menschen sich vom Geist Gottes leiten lassen, etwas möglich wird, was in der Realität unmöglich erscheint und doch möglich wird. Die Geschichte, die wir in der Schriftlesung gehört haben, will uns genau dieses auch erzählen und sagen. Es wird durch Gottes Eingreifen etwas möglich, was wir in der Realität nicht für möglich halten. Viele Menschen sind satt geworden, weil Jesus ihnen das Brot des Lebens ausgeteilt hat. Anders leben ist möglich, so zeigt es uns dieses Bild von der Urgemeinde auf. Sogar gegen den Zeitgeist des Egoismus und immer mehr haben und genießen wollen, kann man angehen. Man kann es anders versuchen. Nicht, weil wir das wollen und weil wir so ideenreiche Leute wären, sondern weil Gottes Geist Menschen dazu befreit, etwas zu tun, was im Sinne dieser großen christlichen Gemeinschaft das Zusammenleben in eine heilvolle Beziehung bringt. Das Pfingstwunder hatte damals bei den Jüngern ein neues Reden ausgelöst. Sie redeten in anderen Zungen. Sie spürten plötzlich einen unglaublichen Drang, eine innere Freude von dem zu erzählen, was sie von Jesus wissen, was ihre Augen gesehen, was ihre Ohren von ihm gehört und was sie mit ihren Händen betastet haben. Sie müssen erzählen von den Worten und Taten ihres Herrn und Meisters, von Krankenheilungen und auch von seinem Weg ans Kreuz und von seinem Ostersieg. Und der Heilige Geist, der ein neues Reden schaffte in den Jüngern, hat nun offensichtlich auch ein neues Hören geschenkt. Der ferne Himmel ist für die Menschen ganz nahe gekommen. Was kein Ohr gehört hat, das dürfen die Menschen plötzlich hören. Ein noch nie gekanntes Interesse für himmlische Nachrichten, ein fast unvorstellbarer Hunger nach Gottes Wort ist bei ihnen eingekehrt. Und so heißt es von dieser ersten wichtigen Säule der Gemeindearbeit, sie blieben aber beständig in der Apostellehre. Wenn wir Menschen auf eine gute Gemeinschaft in der Familie, in der Verwandtschaft, in der Nachbarschaft eine Zeit lang verzichten müssen, vielleicht bedingt durch Krankheit oder einen Auslandsaufenthalt, dann taucht irgendwann die Sehnsucht, das Heimweh nach der Gemeinschaft wieder in uns Menschen auf. Und so denke ich, haben wohl die Menschen damals Heimweh bekommen nach der Gemeinschaft ihrer Zusammenkünfte und ihrer Gottesdienste. Sie spürten, dass das Zusammensein mit anderen Christen gut tut, Wärme und Geborgenheit ausstrahlt, dass sie für den täglichen Kampf des Glaubens und Lebens Kraft und Zuversicht bekamen durch ihre Gemeinschaft mit den anderen Gläubigen. Und so heißt es, sie blieben aber beständig in der Gemeinschaft. In einer ganz besonderen Gemeinschaft, wo sie vor allem auch viele Dinge untereinander geteilt haben. Wo die Reichen abgegeben haben für die anderen, die fast nichts zum Leben hatten. Wo andere sogar Äcker und Häuser verkauften und den Erlös in der Gemeinde unter die Bedürftigen verteilten. Ein ganz wichtiges Zeichen ihrer Gemeinschaft ist den Christen damals das Brotbrechen gewesen. Oder es wird auch manchmal im Neuen Testament das Herrenmahl genannt. Sie verstanden es als ein Essen und Trinken mit ihrem Herrn. Sie erinnerten sich dabei an jenes letzte Passamahl, als Jesus zu ihnen sagte, solches Essen und Trinken tut zu meinem Gedächtnis. Vermutlich haben die Christen damals bei den täglichen Mahlfeiern etwas viel Tieferes empfunden und erlebt, als wir heute, wenn wir uns zum Abendmahl versammeln. Es war ihnen so wichtig, dass sie jeden Tag dieses Mahl gefeiert haben. Ich bin froh, dass wir mindestens in der evangelischen Kirche das Abendmahl oder die Abendmahlsfeiern aus einem Schattendasein in den letzten 30, 40 Jahren wieder in die Mitte der Gemeindearbeit gestellt haben. Es war ihnen wichtig, mit ihrem Herrn zu feiern und Brot des Lebens in sich aufzunehmen. Sie haben das Brotbrechen meistens auch mit einer Abendmahlzeit verbunden, wo es auch um das Teilen von Lebensmitteln ging. Wer konnte, brachte etwas mit zum Essen. Und alle, auch die Ärmsten, sollten ihren Hunger bei diesen Mahlzeiten stillen können. Und so entstand eine ganz besondere Gemeinschaft. So haben sich Reiche und Arme wohlangesehene und verachtete Leute in einer besonderen Gemeinschaft gefunden und sind zusammengewachsen. Jesus Christus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens und was du zum Leben brauchst, das sollen wir in uns aufnehmen, schmeckend und sehend, wie wunderbar er für uns sorgt. Ich wünschte mir und der ganzen Christenheit und Kirche, dass wir in den kommenden Jahren wieder eine Form und einen Zugang finden zu Abendmahlsfeiern, wo wir mit Freude und mit großer Sehnsucht miteinander feiern. Wo wir etwas erleben, dass da ein besonderes Herzstück unseres christlichen Glaubens uns entgegengebracht wird. Wo wir schmecken und sehen, wie freundlich Jesus und Gott selber mit uns umgeht, weil er sein Leben für uns hingegeben hat. Es hat wohl in der Jerusalemer Urgemeinde den Eindruck verstärkt, dass sie durch Gottes Geist beschenkte, zu neuem Leben befähigte Menschen sind. Um dieses neue von Gott angenommen sein nicht so schnell wieder zu verlieren durch Gleichgültigkeit und Nachlässigkeit, braucht es das Reden mit Gott. Braucht es die Bitte, die Fürbitte, die Danksagung. Und deswegen hören wir in der vierten Säule des Gemeindelebens, sie blieben aber beständig im Gebet. Und dieses beständig, das in unserem Text viermal vorkommt, von allen diesen vier Säulen des Gemeindelebens, dieses beständig muss man eigentlich wiedergeben mit einem zähen Festhalten und Beharren. Vielleicht müssen wir das eine oder andere, wenn wir über unser und sie, über ihr Gemeindeleben nachdenken, wieder das eine oder andere entdecken und wiedergewinnen und festhalten und einüben. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass dieser, wie ein Bauwerk, dass dieses Gemeindeleben auf vier wichtigen Säulen beruht, dann wird auch schnell deutlich, man kann nicht eines weglassen. Man kann nicht eine Säule herausnehmen und denken, das wird dann schon noch auf drei Beinen stehen bleiben. Nein, diese Dinge im Gemeindeleben gehören unbedingt zusammen. Vielleicht können wir diesen Text, dieses Bild von der Urgemeinde auch als einen Spiegel verstehen, der uns vorgehalten wird, indem wir immer wieder mal reinschauen und versuchen festzustellen, wo stehen wir eigentlich? Wie weit sind wir eigentlich von diesem Urbild, von diesem Anfangsbild abgekommen? Was müssen wir wieder einüben und miteinander pflegen? Ich bin jetzt ein wenig weniger eingegangen auf diese Gütergemeinschaft, dass die Menschen ihren Besitz untereinander geteilt haben, je nachdem es einer nötig hatte. Solch christliches Teilen müssen wir, glaube ich, in der Zukunft als Christen auch wieder neu lernen und einüben. Ich denke nicht erst, seitdem wir seit ein paar Jahren eine Flüchtlingskrise, eine Welle von Flüchtlingen in unserem Land haben, wo es darum geht, wie geht man mit diesen Menschen um? Wie schafft man es? Wie schaffen es auch die Christen, für diese Menschen offene Hände, offene Häuser zu haben? Es wird in der Zukunft für uns sicherlich nicht nur in Deutschland, sondern weit darüber hinaus ganz wichtig sein, dass wir hier Wege finden, um eine wirkliche Willkommensstruktur aufzubauen Und als Christen müssen wir eigentlich da in der ersten Reihe stehen. Denn das ist uns geboten, an vielen Stellen von dem, was Jesus gesagt und uns gelehrt hat und wozu er uns gewinnen möchte. Gottes Geist bewegte damals die Menschen so, dass sie nicht nur hörten auf Gottes Wort, sondern sie hörten so, dass sie sagten, was müssen wir jetzt tun? Jetzt können wir eigentlich nicht einfach so unseren alten Trott weiterleben. Und sie sind in Bewegung gekommen. Sie haben die Menschen neben sich und um sich herum erkannt, die Nöte und die Sorgen anderer Menschen wahrgenommen. Und so hat es eigentlich damals schon in der Urgemeinde angefangen, dass Diakonie, Dienst an anderen Menschen, Formen angenommen hat und sie füreinander gesorgt haben. Ich wünsche uns allen, dass Gott uns mit seinem Geist erfüllt und uns so bewegt, dass in unseren Gemeinden Dinge möglich werden, die wir von der Realität her betrachtet eigentlich nicht für möglich halten. Anders leben ist möglich durch Gottes Geist, durch seine Gaben, die er uns schenkt. Wir dürfen gespannt sein, was er uns noch alles in die Hände legen will, was er uns aufzeigen will, wo wir unseren Platz haben in dieser Gesellschaft, damit ein Stück des Himmels auf der Erde sichtbar wird. Gott will uns dabei mit seinem Geist helfen. Amen.